Schön, freue mich auch, dass wir nochmal eine Runde anhängen können zu dem Thema von diesen 5V. Jetzt für die, die letztes Mal nicht dabei waren oder es nicht gehört haben, das können wir jetzt nicht wiederholen oder so, sondern ich werde jetzt einfach einen Schritt weitergehen, die 5V. So wie du es gesagt hast, Philipp, man kann die eigentlich überall, wo man ist, egal ob die anderen jetzt Christen sind oder nicht Christen sind, man kann das leben und ich glaube, man gewinnt, wenn man über das reden würde. Bei Leuten, die jetzt nicht einen christlichen Hintergrund, eine christliche Prägung haben, relativ schnell auf Verständnis, auf Unterstützung und auf Zustimmung stoßen. Ja, das ist eigentlich toll. Wer wünscht sich nicht, dass andere ihm vertrauen? Wer wünscht nicht, dass andere Verantwortung übernehmen? Oder man selber auch Raum hat, Verantwortung zu übernehmen. Wer wünscht sich nicht, dass jemand die Hand reicht, wenn Sachen kaputt gegangen sind, wenn man Fehler gemacht hat, wenn irgendetwas zerbrochen ist? Wer wünscht nicht, dass man dann, dass die anderen dann vergeben und sagen, wir wagen es weiter, wir machen weiter zusammen? Wer wünscht nicht, dass andere ihren Teil beitragen und sich nicht zurückziehen? Und wer wünscht nicht, dass man vorausschaut und nicht nur an das denkt, was jetzt gute Stimmung macht, sondern das, was tatsächlich hilft, was Leben ermöglicht. Wer möchte das nicht? Jetzt kann man das ist ähnlich wie bei der Bergpredigt. Für die, die die Bibel kennen und das ein bisschen unterscheiden, Matthäus 5 bis 7, da redet man von dieser Predigt, die Jesus auf dem Berg gehalten hat. Und das ist auch so etwas, wo ganz viele Leute sagen, das ist toll, wenn man so leben kann. Und so kann sich verhalten, so mit anderen umgehen, dann würde eigentlich das Leben miteinander gelingen. Man überlegt aber oft, dass Jesus am Anfang, wenn er mit dieser Predigt anfängt, das eigentlich zu den Jüngern sagt. Weil unsere Möglichkeiten, die wir selber haben, die sind dann auch gleich einmal, sind wir dann am Ende auf unseren Möglichkeiten. Und es braucht darum einen Nährboden. Wenn man sich so verhalten will, wenn man so leben will, wenn man so riskieren will, zu leben, dann braucht es ein Fundament, es braucht einen Rückhalt, es braucht eine Sicherheit, dass man das kann. Über diesen Nährboden und dass wir uns da nicht nur auf einer menschlichen und netten und humanen Ebene bewegen, darum rede ich heute nochmal darüber und jetzt eben über das, was unten dran, uns erlaubt, so zu leben. So, jetzt muss ich auch den PowerPoint am Kopf geben. Jetzt geht's. Also, die 5 Werte. Es gibt eine unsichtbare Ebene. Über die möchte ich reden heute. Warum wir uns das überhaupt leisten können? Aus was nährt sich denn das? Und wenn wir natürlich gut getroffen sein, wenn wir gesungen sind, wenn wir alles einigermaßen so läuft, wie wir denken, so kann ich leben, dann sind wir zu ganz viel in der Lage. Dann können wir uns so christlich verhalten. Das ist nicht so schwer. Man kann auch christlich sozialisiert sein. Man kann auch hier zur Gemeinde gehören. Und mit der Zeit merkt man ja, wenn man da ist, was man machen muss, dass man dazugehört. Und was man machen muss, dass die anderen finden, das ist toll, dass du da bist. Und was passiert, wenn man sich nicht so verhält, das kann man ja herausfinden. Und die hier vielleicht die Eltern schon in der Gemeinde sind, und man hier in der Gemeinde aufgewachsen ist, zuerst einmal ist es ein Anpassungsprozess. Und man macht einfach mit, man ahmt nachher. Und dem ist grundsätzlich gar nicht schlecht. Nur irgendwann muss es zu einem eigenen Glauben werden und sich nur christlich verhalten. Aus dem macht, das macht noch kein Christ aus. Also es braucht etwas, wo wie persönlich im eigenen Leben ein Veränderungsprozess und es muss ein eigener Glaube werden. Und hier mit diesen 5 ist es auch ein bisschen so. Man kann sich versuchen, das so zu leben und sich anzupassen. Auch das hat schon einen Wert. Das ist nicht wertlos, auf keinen Fall. Aber es erschöpft sich dann gleich, wenn wir das aus eigener Kraft probieren. Weil dann, wenn es schwierig wird, wenn die Sachen nicht laufen, wie wir uns wünschen, wenn andere blöd tun, und das tun andere viel, gell? Dann plötzlich kommst du unter Druck und merkst, das ist gar nicht so einfach, wenn ich jetzt weiter nett bin und der andere probiert mich irgendwie auszunutzen, dann bin ich ja der Loser, dann verliere ich dann habe ich wirklich 2 auf dem Rücken. Dann fängt man an, sich absichern, man fängt an, Vertrauen reduzieren und so. Es braucht, dass wir den Mut haben, über das rauszugehen, was andere tun, was man von anderen erwarten kann, braucht es, dass wir verwurzelt sind. Verwurzelt, und jetzt seht ihr das nicht so gut da wahrscheinlich, ich lese euch das vor, das Verwurzelt sein in der Liebe von Gott, das erste Lied, das ihr gesungen habt, ich kann lieben, weil du mich liebst. Das hat eigentlich das sehr gut auf den Punkt gebracht. Es fängt bei Gott an und nicht bei uns. Es fängt bei Gott an, dass wir so können handeln, dass wir können lieben. Im Epheser 3 schreibt der Paulus, der Vater gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Da geht es um Kraft, um Stärke, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Und er redet weiter von dieser Liebe, wo ganz viel, wo er redet von vier Dimensionen und dass wir eigentlich die gar nicht wirklich können begreifen, können fassen, aber dass man zusammen mit allen Heiligen steht, denn in diesem Text, also zusammen mit denen, die auch zu Gott gehören, können wir mehr erfahren. Das deutet auch her auf die Gemeinschaft, die wir als Christen miteinander haben, weil wir sehen zusammen mehr, wir erfahren zusammen mehr von Gottes Liebe als jeder nur für sich. Also ist das Bild oder das Sprachbild in der Liebe gewurzelt sein, also dort drinnen, dass Gott mehr gern hat, das ist wie das alles Entscheidende. Erfahrung zu machen, dass Gott mich gern hat. Und mich aus dem nähren, da mich Halt finden und nicht einfach aus Anpassung, so, aus Gewohnheit, sondern wirklich, dass ich Gottes Liebe erfahre und die genieße, immer wieder genieße, Gottes Liebe genieße und nicht probiere, aus eigener Kraft irgendwie zu leben, so wie Gott das würde wollen. Nein, er möchte, dass wir in seiner Liebe verurteilt sind. Jesus hat seinen Jüngern auch mal gesagt, Johannes 15, bleibt in meiner Liebe. Also bleibt da drin, das ist wie das Entscheidende. Oder Paulus sagt im 1. Korinther 13, man kann ganz grossartige Sachen machen. Aber wenn nicht die Liebe die treibende Kraft ist, wenn es nicht um die Liebe geht, dann ist es nicht, es mag gut aussehen, es mag gut tönen, aber es ist eigentlich hat nicht den Wert, ist schnell wieder vorbei. Heisse Luft, ein bisschen Staub aufwirbeln, was von der Liebe getrieben ist, was aus der Liebe heraus passiert, das hat einen Wert, selbst weit über unser eigenes Existieren raus. Und mit dem stellt sich natürlich auch immer die Frage, oder stelle ich dir jetzt die Frage, das wäre etwas, wo man ein bisschen nachdenken müsste, vielleicht. Moment, wann hast du das letzte Mal so richtig erfahren, gespürt, begriffen, dass Gott dich lieb hat? Und was hilft dir, um Gottes Liebe zu geniessen? Ja, wir können davon reden, von Gottes Liebe. Das ist ja auch nicht falsch. Aber wenn ich es nicht erfahre, wenn mich seine Liebe nicht packt, immer wieder berührt, und ich merke, ich darf von dieser Liebe, von dieser unbedingten Liebe leben, dann bleibt es ein schöner Gedanke. Kann ich Gottes Liebe geniessen? Was hilft mir, um das zu geniessen? Wo erlebe ich das? Und dann möglicherweise das so, oder es ist ja gut, wenn wir das so festhalten und uns bewusst sind und vielleicht auch die Art, wie Gott uns seine Liebe zeigt, und das ist vielleicht individuell durchaus sehr verschieden, dass wir das pflegen, dass wir das suchen und eben von dieser Liebe leben und nicht nur darüber reden. So, das so als Grundgedanke. Und jetzt, meine Grundaussage heute Morgen ist die 5V. Gott verhält sich uns gegenüber genau so. Der erfüllt die Werte. Das ist sein Verhalten uns gegenüber. Weil er, wie wir das auch im ersten Lied gesungen haben, weil er es macht, darum können wir es machen, darum können wir es riskieren. Und eigentlich kann man das ganze Evangelium an diesen 5V erklären. Und sagen, was Gott für uns tut, von dem leben wir, das ist wie die Grundlage. Und wenn ich von dem lebe, dann kann ich so riskieren, auch in einem Umfeld so zu leben und mich so zu verhalten in einem Umfeld, wo jetzt nicht sagt, das ist toll, sondern wo vielleicht das gar nicht richtig realisiert. Denn wenn man Vertrauen fördern will, dann braucht es Leute, die über das rausgehen, was alle anderen machen. Sonst wird nicht mehr daraus. Aber man kann das dann am besten, wenn man selber das erfahren hat, dass man Vertrauen bekommen hat, dass Versöhnung passiert ist. Und das werde ich jetzt ein bisschen ausführen. Immer an einem Text, im Text, jeder Begriff an einem Bibeltext. Wobei man natürlich auch viele andere Texte könnte anführen, aber so zum Merken. Das ist eigentlich mein Wunsch heute Morgen, zum Merken, wo man zum Beispiel das kann lesen, dass Gott uns vertraut, dass Gott uns Vertrauen schenkt. Nehmen wir mal den Psalm 8 hier, an dieser Stelle. Wo steht, wenn ich den Himmel betrachte, Schöpfung, das Werk deiner Hände sehen, den Mond und die Sterne, die du an ihren Platz gestellt hast, wie klein und unbedeutend ist da der Mensch. Und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn. Denn du hast ihn nur wenig geringer als Gott gemacht und ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Du hast ihn über alles eingesetzt, was du erschaffen hast, und ihm Vollmacht über alles gegeben. Gott schenkt uns Vertrauen. Wenn er uns, wie es hier steht, Ehr gibt, uns ehrt, also uns Wertschätzung gibt, Herrlichkeit, er nimmt von seiner Herrlichkeit, schenkt uns seine Herrlichkeit. Wenn man jemandem so etwas anvertraut, das ist ein Ausdruck von Vertrauen. Und er hat uns seine Schöpfung, das, was er so wunderbar gemacht hat, hat er uns anvertraut und uns Gestaltungsmacht gegeben. Mit Möglichkeit zum Gestalten, zum Mitgestalten, zum mit dem umzugehen, was er geschaffen hat. Und wir sind in der Regel so, also wenn ich etwas habe, was mir ganz wichtig ist, dann überlege ich mir gut, ob ich das in die Finger gebe. Weil wenn ich muss Angst haben, dass der andere das kaputt macht, nicht sachgemäß damit umgeht, also werde ich gut schauen, wem ich sie in die Hand gebe. So ticken wir, glaube ich, alle irgendwo. Was uns wertvoll ist, dann überlegen wir gut, wem wir alle. Gott hat die Schöpfung wunderbar gemacht und hat sie uns übergeben. Und wir haben den Auftrag, wir dürfen gestalten, wir haben den Auftrag, es ist etwas, man kann es gar nicht ermessen, unglaublich viel anvertraut. Im Moment reden wir ja sehr oft und reden alle eigentlich über das, wie wir mit unserer Erde umgehen, die Gott uns geschenkt hat. Ein Ausdruck von einem riesigen Vertrauen. Verantwortung. Gott hat Verantwortung übernommen, das, was er hat, müssen tun, damit überhaupt für uns Leben möglich ist. Und es weiter eben möglich ist. Ich zitiere jetzt hier teilweise nur aus dem ersten, aus dem Kapitel 1 vom Epheserbrief. Das ist ein wunderbarer Abschnitt, der lohnt sich auch mal noch vertieft zu lesen. Ich habe jetzt so die 5 Hauptaussagen aus diesem Text herausgenommen. Paulus hat ja oft seine Briefe so geschrieben, dass er am Anfang wie das geschrieben hat, was grundlegend ist, was wichtig ist, dass wir, auf was wir stehen, was wir wirklich glauben. Und nachher ist er zu praktischen Fragen gekommen, wie wir uns verhalten, miteinander umgehen, mit den Gaben sollen. So. Aber am Anfang der Briefe steht oft das, was wie grundlegend ist. Und im Epheser 1 steht: Aus Liebe hat Gott uns schon vor der Schaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein, also sein Eigentum, und befreit von Schuld. Schuld, die wir selber, wenn wir anders leben, als Gott es möchte, wenn wir in die verkehrte Richtung laufen, dann können wir selber das nicht regeln. Wir können es nicht gut machen, wir können es nicht ungeschehen machen. Dann ist es passiert. Und die Schuld, das Neue Testament macht das ganz deutlich, wir haben die Ehre nicht, die Qualität nicht, die Herrlichkeit nicht, wir passen nicht zu Gott. Schlicht, wir passen nicht zu Gott. Wir können das nicht selber. Und er hat uns von der Schuld befreit. Und wir können hier den Begriff einsetzen, die seine Gnade geschenkt, begnadigt. Wenn man das juristisch definiert und juristisch auslegt, dann heisst das, jemand kann nur begnadigt werden, der rechtskräftig verurteilt ist und keine Rekursmöglichkeiten mehr hat. Also wenn das Diskutieren am Ende ist, wenn man nicht mehr keine Hebel mehr in der Hand hat und als schuldig dasteht, Gott hat uns begnadigt, er hat das auf sich genommen, damit wir leben dürfen. Und jetzt lese ich nicht den ganzen Text, ein bisschen weiter nieder steht, und uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen, das hat er sich schon immer vorgenommen, also auserwählt, wir dürfen zu seiner Familie gehören, zu seiner Familie gehören, also nicht irgendwo einfach Freunde sein, sondern wirklich zu seiner Familie gehören. Er hat unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft. Hier steht der Begriff von der Erlösung. Das muss man sich ein bisschen der Merit vorstellen, früher oder in der Zeit, wo der Paulus das so geschrieben hat, und es hat so Sklavenmerit gegeben. Und dann hast du einen gekommen und hat den Sklaven freigekauft aus dem Eigentum von jemand anderem. Das Bild steckt eigentlich im Hinge. Erlösen, rauslösen. Er hat uns aus der Macht von der Finsternis, aus der Macht von Satan rausgelöst und zu seinem Eigentum gemacht. Und der Anspruch hat niemand anders als er. Das hat er für uns gemacht. Gott hat also Verantwortung übernommen, dass unser Leben überhaupt möglich wird. Und hat gehandelt. Von dem leben wir. Durch Christus ein göttliches Erbe empfangen haben wir. Wir sind eingesetzt als Erbe. Und das muss jetzt einem Schweizer also in den Ohren läuten, wenn er hört, dass er etwas zu erben hat. Als Erbe eingesetzt, das heißt, es gibt ein Recht. Wir haben ein Recht bekommen durch Jesus Christus, ein Recht auf seine Herrlichkeit. Nicht einfach, ein Recht. Wir werden erben, wir werden Gottes Herrlichkeit erben. Und ein grosser Reichtum, also klar, wir können uns das nicht alles vorstellen, was das alles bedeutet, aber wir ahnen es vielleicht ein bisschen, was das könnte heissen, wenn wir Gottes Herrlichkeit erben, als Erben eingesetzt sind und das uns mitgehört. Und am Schluss sagt er von diesem Abschnitt mit dem Siegel seines Heiligen Geistes als sein Eigentum bestätigt oder versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das mit den Siegeln, das ist ein eine alte Geschichte oder haben wir nicht mehr so viel zu tun in unserem Alltag. Aber dort, wo ein Siegel geprägt ist, ein Briefumschlag zum Beispiel mit dem Siegelring zugemacht ist, dann darf nur der Empfänger oder vielleicht eben der, der den Siegel drauf da hat, darf das Siegel wieder aufbrechen. Sonst gibt es ein Problem. Ich habe früher bei der Post geschafft, dann hat es so Geldsäcke gegeben. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch gemacht wird oder ob es mit Plomben gemacht wird. Aber so etwas versiegelt, dass klar ist, wem es gehört und wer ein Anrecht hat darauf, dass er da etwas daran machen darf. Und sobald jemand etwas macht, das nicht berechtigt ist, gibt es ein Problem. Also der bekommt dann ein Problem, der etwas macht. Das heisst, Gott hat selber wie ein Siegel auf unser Leben, auf dein Leben gelegt. Wir sind sein Eigentum. Und wer immer da dran will, wer immer da dran etwas kaputt machen will, bekommt es mit ihm zu tun. Und der Paulus sagt in diesem Abschnitt auch, es ist wieder ein Pfand, wie der erste Teil von dem, was dann kommt, von dem, was uns Gott dann noch parat hat. Das hat Gott geschaffen. Also er hat Verantwortung übernommen. Und das ist, wir haben wie eine neue Identität. Wir sind seine Kinder, wir sind sein Eigentum, wir sind geschützt von ihm. Er hat die Hand auf unser Leben gelegt. Und das ist wie die Voraussetzung, dass wir leben können und nicht irgendwelche Fehler oder irgendwelche Unglücke oder irgendwelche Missverständnisse unser Leben zerstören können. Er hat uns das Leben geschenkt. Das ist wie die Grundlage, das ist wie die Identität von der, wo wir leben können. Es ist sehr wichtig, dass wir uns dieser Identität bewusst sind und das geniessen, dankbar sein, uns freuen daran, dass Gott das geschaffen hat. Also er hat vor uns gehandelt. Darum können wir uns auf Menschen einlassen. Wir müssen uns nicht mehr ständig um die Frage kümmern, komme ich zu kurz oder komme ich nicht zu kurz. Ich komme letztendlich nicht zu kurz. Auch wenn es Erfahrungen gibt im Alltag, wo ich merke, mein Leben, es geht nicht auf. Andere haben mehr. Ja, die Ungleichheit, die wird immer da sein, solange wir hier Menschen sind. Aber es wird mich nicht und es muss mich nicht leiten. Ich kann über das ein Stückchen über das stehen und das aushalten. Weil die Frage von meinem Leben, die Frage von meiner Identität, die Frage von meiner Zukunft ist geklärt. Gott hat Verantwortung übernommen, hat gehandelt, dass er möglich wird, dass ich leben darf. Der dritte Aspekt, Versöhnung, ist genau das Gleiche. Religion lebt davon, Religionen leben davon, man tut Gutes, man probiert irgendwie, wenn man etwas gebosget hat, probiert man das wieder gut zu machen. Also so eine Art ein Tauschhandel, wenn man dann Gott etwas gibt, etwas opfert, Almosen gibt oder was denn wieder das genau heisst, in welcher Religion. Das ist wie Gott gnädig stimmen, also irgendwie das Verhältnis wieder irgendwie regeln. Das funktioniert nicht, wir werden das nicht können, letztlich. Und Gott hat uns versöhnt mit sich. Er hat die Welt versöhnt mit sich, damit das Tauschgeschäft, das scheinbar dann so wirken oder helfen oder vielleicht auch Gott ein bisschen zu funktionieren machen, das können wir lassen, das braucht es nicht. Wir können nicht etwas Gutes tun, damit Gott uns dann gut ist. Er ist uns gut, er hat uns gern. Und eine Stelle zu dem Thema Versöhnung, 2. Korinther 5. Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Mir nicht, dir nicht. Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Er hat es geschafft. Es ist wie eine Grundlage, wo wir dürfen leben. Wir müssen Gott nicht gnädig stimmen. Nein, wir können es auch nicht. Manchmal denken wir doch, wir müssen nicht, wir müssen jetzt sagen, selber abbüssen und irgendwie wieder uns selber irgendwie quälen oder so, damit Gott wieder zufrieden ist mit mir. Gell, manchmal tun wir so Sachen, die wir aus der eigenen Geschichte als Kind und mit den Eltern tun wir manchmal wie ein bisschen unreflektiert, reflexartig wie auf Gott übertragen. Und es ist ja nicht so, dass es nicht so Vergleiche gibt, die uns wirklich helfen zu verstehen, wie Gott zu uns ist. Aber an diesem Punkt ist es oft einfach falsch. Wir können Gott nicht gnädig stellen. Wir denken an die Frau, die in einer von der Gemeinden, wo ich bei Pastor war, dann hat sie ich weiß nicht mehr, um was es gegangen ist. Auf jeden Fall hat sie gedacht, sie hat versagt. Und dann war sie so enttäuscht, dass sie nicht das gemacht hat, was sie eigentlich sollen hat, also dass sie gesündigt hat, dass sie sich eine Zeit lang verboten hat, in die Gebetsstunde zu kommen von der Gemeinde. So wie sie dachte, sie muss jetzt erst irgendwie, und es war ihr etwas unglaublich Wichtiges, dabei zu sein, wenn wir zusammen beten. Also sich so wie selber strafen, jetzt muss ich zuerst ein paar Sachen aushalten, auf ein paar Sachen verzichten. Und dann kann ich dann wieder kommen, dann bin ich Gott wieder angenehm. Und dann darf ich wieder dazugehören. Das ist ein religiöses Denken. Müssen wir nicht. Gott hat uns versöhnt mit sich. Wir müssen nicht selber abbüßen. Er hat eine Grundlage geschaffen, damit er uns seine Gerechtigkeit kann zusprechen kann, dann, wenn es wirklich darauf ankommt. Also, dass Gott gnädig stimmen, brauchen wir nicht. Er hat es schon gemacht. Er ist uns gnädig. Thema Verfügbarkeit, zitiere hier aus Philipper 2. Was Christus gemacht hat, dass er Mensch geworden ist, in die Welt hineingekommen ist, und jetzt lese ich da, der Paulus stellt dann Christus als so ein bisschen den Benchmark her und sagt, orientiert euch in ihm. So wie er es gemacht hat, macht es auch so. Also der Zusammenhang zwischen, wie er es uns gemacht hat, so sollen wir es auch mit anderen umgehen. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten, seine Privilegien, auf die Herrlichkeit verzichtet. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners, also wörtlich heißt die eigentlich Sklave, an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Also die Leute, die ihn kennt, die haben ihn als Mensch erlebt. Im Johannesevangelium steht am Anfang, er ist ja eigentlich in sein Eigentum gekommen, die Schöpfung. Durch Christus hat Gott die Welt geschaffen. Er ist ins Eigentum gekommen, aber die Leute, die ihm eigentlich gehören, die er geschaffen hat, haben nicht gecheckt, wer er ist. Also er hat sich auf etwas eingeladen, ohne dann die volle Respekt und Ehre und Anerkennung wirklich zu bekommen. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Die Verfügbarkeit, dass er die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat. Wir haben ja nur eine kleine Ahnung, was das bedeutet. Aber wir können schon mal ein bisschen probieren, wenn wir irgendetwas Privileg haben. Wir sind sehr privilegiert, übrigens wir alle hier, die in der Ecke der Welt wohnen. Aber manchmal gibt es so kleine Privilegien so im Alltag und so. Vielleicht könnte man das auch im Putzen erklären. Das Privileg, dass andere für einen putzen und man das Privileg hat, dass man genug Geld hat, dass man spenden kann, damit man eine Reinigungsfirma zahlen kann. Manchmal wäre es gut, man würde im ganz Kleinen probieren, dass man das Privileg, jetzt tue ich mal handeln, als hätte ich es nicht. Das Geld kann ich jetzt gleich verschenken und fortgeben, aber ich packe jetzt mal an und verzichte darauf, das andere zu machen. Also manchmal helfen ja nur so kleine Übungen im Alltag, um sich vielleicht bewusst zu werden, was bedeutet das, wenn man etwas, was man sich eigentlich leisten könnte, sich nicht leistet. Und etwas hergibt, andere lassen profitieren davon. Gott hat es gemacht. In einem Mass. Wir werden es nie so können. Nie. Seine Verfügbarkeit. Christus hat sich verfügbar gemacht. Von dem leben wir. Und dann hat er, und jetzt müsst ihr die andere Stelle noch erwähnen, am Schluss, bevor er seine Jünger verlassen hat, hat er gesagt, ihm sei alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und er wird bei ihnen bleiben, alle Zeit, ununterbrochen, bis das Ende von der Welt, bis das Ende von der Zeit. Präsenz. Und hat er seine Heilige Geist sichergestellt, wo wir zwar nicht sehen, aber wo in uns eine Quelle von der Kraft, eine Quelle von der Liebe ist, verfügbar. Darum ist unser Körper, unser Leben ein Tempel vom Heiligen Geist. Gottes Herrlichkeit ist da, seine Verfügbarkeit, von dem leben wir, von dem können wir leben. Wenn wir es selber aus eigener Kraft probieren, dann sind wir dann gleich irgendwo am Ende von unseren Möglichkeiten. Aber sein Heiliger Geist in uns kann Sachen schaffen, wenn wir ihn darum bitten, wenn wir es wollen, wenn wir es zulassen, wo wir selber von Haus aus nicht in der Lage sind dazu. Seine Verfügbarkeit. Und Voraussicht. Ja, manchmal gibt es Situationen, da geht es gerade ein bisschen strupp und man sieht vielleicht nicht über den Tag raus, über die Situation raus, wo man drinnen ist, weil sie sehr schwierig ist. Im Hebräer 12 steht rückblickend auf das, was Jesus für uns gemacht hat. Werden wir aufgefordert, auf Christus zu schauen. Dies tun wir, indem wir unsere Augen, voraus geht es um einen Kampf, es ist irgendwo ein Kampf, ein Wettlauf, wo wir drinnen stehen, wo wir sollen nicht mutlos werden, auch wenn das Leben nicht immer so aufgeht, wie wir uns das jetzt vorstellen. Das war bei den Hebräern der Fall gewesen. Die haben auch Verfolgung erlebt, also die haben einen hohen Preis zahlt, teilweise für ihren Glauben. Und dann sagt der Hebräerbrief geschrieben hat, was man übrigens nicht genau weiss, wer das war, wir bleiben in diesem Kampf. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Er ist der initiiert hat, der das möglich macht, dass wir überhaupt glauben können und der so zum Ziel bringt. Das erinnere ich nochmal an Epheser 1. Wir sind versiegelt, wir sind seine Kinder, wir sind erlöst, wir sind begnadigt, wir sind erdberechtigt. Der uns das Leben geschenkt hat. Unser Glaube hängt an ihm. Es hängt an ihm, nicht an uns. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Und dann fährt der Hebräerbrief schreiber weiter und sagt, schaut auf ihn, macht es wie Jesus und lasst nicht zu, dass ihr mutlos und einfach müde werdet und nicht mehr mögt oder so. Der Blick auf Jesus, was er für uns da hat, mit welcher Voraussicht er seinen Weg gegangen ist ein Beispiel für uns, wo wir uns daran orientieren sollen. Und das hat Jesus, er hat im Moment vom Leiden, im Moment vom Nicht-Verstanden-Werden, im Moment vom Sterben, hat er über das herausgesehen. Auch wenn er eine Gottverlassenheit erlebt hat, wie wir wahrscheinlich kaum jemand von uns erlebt. Er hat über das herausgesehen und ich finde es so schön hier, dass er sagt, die Freude, die dann wartet. Also wenn wir einmal jetzt nicht mehr hier sind, sondern in der Herrlichkeit von Gott, wo der die immer ist und wie die immer aussieht und so, dann werden wir verstehen, was Gottes Liebe mit unserem Leben gemacht hat und dass er uns die Lebensgrundlage geschenkt hat, dass er uns eine neue Identität geschenkt hat, was das dann wird heissen, dann werden wir staunen. Und die Freude, die dann losgeht, das Fest, das dann losgeht, der Jubel, der dann losgeht, wenn mal all die Spannungen und all die offenen Fragen und all die einfach all die Zwänge und das Leiden und so vorbei ist, wird eine riesen Freude sein. Und im Blick auf diese Freude hat er ausgehalten, was er hier hat müssen aushalten. Voraussicht. Über den Tag herausdenken. Das ist eben für uns auch entscheidend, dass wir nicht nur heute denken, sondern über den Tag herausdenken und heute das tun, was morgen auch noch eine Bedeutung hat. So. Über die 5V kann man gut reden, sehr praktisch. Ich habe das letzte Sonde probiert, das ein bisschen auszudeutschen und man kann noch ganz viel mehr sagen. Aber Achtung! Das kann wie ein Anspruch im Leben stehen, wo wir daran scheitern, wenn wir nicht aus dem leben, was Gott uns ja schon geschenkt hat. Und darum können wir uns leisten. Jetzt komme ich nochmal auf das Lied, das er am Anfang gesungen hat. Weil du mich liebst, kann ich lieben. Kann ich es riskieren, weil ich muss mich nicht mehr darum kümmern, dass Gott mich annimmt, dass Gott mich anerkennt. Das ist klar. Und darum habe ich eine grosse Freiheit in diesem Leben entstehen. Auch wenn nicht immer alles aufgeht. Wenn wir es aus eigener Kraft probieren, sind wir schnell erschöpft. Vor allem, wenn es nicht läuft. Wenn es nicht läuft, wie wir gerne hätten, sind wir sehr schnell erschöpft und laufen davon. Wir mögen nicht mehr, wenn wir von dem leben, was Gott uns für uns da hat, dann wachsen, dann können wir auch mal Grenzen überschreiten. Und jetzt meine ich, dass nicht jeder für sich und alleine und so ist es gar nicht gedacht, sondern eben miteinander, dass wir miteinander uns immer wieder versichern, dass Gott uns liebt. Für mich ist zum Beispiel die Erfahrung, dass Gott mich liebt. Ich bin so ein einer, der viel grübelt und viel am Analysieren ist und manchmal auch so eine selbstzerfleischende Art hat, über sein eigenes Leben nachzudenken und zu reflektieren. Mir hat schon oft geholfen, dass mein Mentor, manchmal sind es andere Leute, aber mein Mentor, den ich mich regelmässig treffe, mir etwas wieder wie zugesprochen hat von Gott, wieder gesagt hat, dass ich von Gott angenommen bin. Das ist noch interessant. Ich kann eine tolle Predigt haben über Gnade von Gott und seine Liebe. Das heisst aber noch nicht, dass ich es wirklich selber fassen kann. Das ist irgendwie noch ein Geheimnis für mich. Und es ist schon mehrmals passiert, dass wenn mir es jemand wieder hat zugesprochen hat, im Namen von Jesus, aufgrund von der Bibel, dass plötzlich etwas wieder hat angefangen in meinem Leben. Gemeinschaft, dass wir miteinander dran sein und in dieser die Liebe Gottes probieren zu fassen, ist absolut entscheidend. Der Hebräerbrief steht auch mal, wir sollen nicht, und das ist vielleicht so ein bisschen, ich nehme jetzt nicht an, dass er an Corona-Zeit gedacht hat oder eine Zeit nachher und so. Dort steht, wir sollen uns nicht angewöhnen, wenn wir uns treffen, wegzubleiben, unsere Versammlungen zu verlassen, dort, wo wir uns treffen und miteinander Gemeinschaft haben, miteinander das Leben teilen. Das sollen wir uns nicht angewöhnen, sondern je näher der Tag kommt, wo Jesus Christus wiederkommt, umso wichtiger, und jetzt sind wir ein bisschen näher als dann, gell? Also, ich weiß nicht wie viel, aber wir sind sicher näher. Es wird immer wichtiger sein, dass wir in einer Gemeinschaft leben mit anderen Christen, verbindlich leben. Und dann sagt der Hebräerbriefschreiber dort Kapitel 10, Vers 23 folgende, um uns, wir sollen dabei sein, da sein und uns anreizen zu Liebe und zu guten Werken. Weißt, irgendwann könntest du nach gewissen Erfahrungen sagen, ja, jetzt habe ich es gesehen, es nützt dir doch nichts. Oder aus irgendwelchen Gründen sagen, ich schaue jetzt einfach für mich. Das ist so unsere natürliche Tendenz. Und wenn wir zusammenkommen, dann reizt es uns. Also die eine hat jetzt vielleicht heute Morgen gereizt, ja, da gibt es Leute, die putzen und das von Herzen gerne machen. Dann denkst du, ja, warum denn ich nicht? Es reizt vielleicht ein bisschen etwas. Also mir ist es wenigstens, ich bin jetzt hier nicht Teil von der Gemeinde immer, aber da passiert etwas, wenn andere etwas Gutes tun, wird in Frage gestellt und stellt mir die Frage, und ich, warum nicht? Und bei anderen Sachen ist es so, oder dass wir uns eben zur Liebe, dass wir in dieser Liebe, nicht in dem zuckersüßen, frommen Gerät oder so, sondern dass wir tatsächlich tatkräftig in Liebe miteinander handeln, dass wir andere wieder herausfordern, jetzt in guter Weise zu handeln und nicht jetzt ein bisschen rumzäureln und rumzäuchen und ein bisschen bitter zu sein und so, sondern dass wir einander auf den Fuß stehen und mal ein Schimbein geben. Wir brauchen Gemeinschaft, sonst werden wir einfach von uns her leben, aus unserem Fenster schauen und nur das machen, dass es für uns stimmt. Sind wir sowieso in Gefahr heute. Entscheidend ist, dass wir miteinander aus dieser Kraft, aus dem, was Gott uns schenkt, leben. Sonst sind wir geleerschöpft. Aber seine Zuwendung, seine Verfügbarkeit, seine Liebe erschöpft sich nicht.